Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
Liebe Gottesdienstgemeinde, die Erzählung aus dem Lukasevangelium, die wir gerade gehört haben, führt uns hinein ins Zentrum der jüdischen Religion zur Zeit Jesu, in den Jerusalemer Tempel. Die Eltern Jesu praktizieren, was das Gesetz des Mose vorsieht. Der Erstgeborene wird ausgelöst. Er wird durch die Gabe der Tauben symbolisch gekauft von Gott. Dass die Erstgeburt bei Menschen und Tieren und auch die ersten Früchte bei der Ernte Gott gehören, ist Ausdruck eines Bewusstseins, dass alles Leben von Gott kommt und ein Geschenk ist. Wir tun uns heute vielleicht schwer mit dem Begriff Opfer und was dabei mitschwingt. Aber Opfer meint zunächst ganz einfach, dass es ein Bedürfnis des Menschen ist, Dankbarkeit auch ganz konkret und sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Wir kennen das aus eigener Erfahrung. Für jemanden, dem ich meine Dankbarkeit und Wertschätzung zeigen möchte, gebe ich gern Geld aus oder verzichte ich auf etwas. Ich bringe für diese Person gern ein Opfer. Dieser ganz ursprüngliche Wunsch, Gott etwas zurückzugeben, hat sich in der jüdischen Religion zu einem Kultsystem entwickelt, mit festgelegten Rollen und Liturgien, so waren die Männer aus dem Stamm Levi zuständig für den Dienst am Tempel und hatten dafür auch Anspruch auf Lebensunterhalt. Die Kultpraxis im Tempel hatte sich allerdings im Lauf der Zeit zu einem Geschäftsmodell ausgeweitet, das von Jesus dann heftig kritisiert wird. Und wir haben es auch in der Lesung Buch Malachi gehört, die Söhne Levis bedürfen der Läuterung, der Reinigung. Der Tempel war eben nicht nur ein Haus des Gebetes, wie es Jesus später mit Verweis auf Jesaja einfordert, sondern war ein Betrieb, in dem Händler und Kultdiener gutes Geld verdienten. Auch das kennen wir aus eigener Erfahrung. Wir wünschen uns vielleicht manchmal an Wallfahrtsorten mehr Besinnlichkeit und weniger Geschäftigkeit. Oder wir beklagen in unserer Kirche, dass unsere Glaubenspraxis zu viel Routine und Klerikalismus statt Spiritualität und Weisheit spüren lässt. Mit Simeon und Hanna stellt der Evangelist zwei Menschen vor, deren Frömmigkeit überzeugend und vorbildlich ist. Die Worte Simeons, die er mit dem Säugling im Arm spricht, sind Teil des kirchlichen Abendgebets geworden. Und was er zur Mutter Jesu sagt, hat mit den Darstellungen der Schmerzen Mariens Eingang in die christliche Bilderwelt gefunden. Von Hanna wird weniger ausführlich erzählt. Wieder mal typisch, könnte man meinen. Das, was der Mann sagt, wird zitiert und seine Reaktion auf die kleine Familie nimmt in der Geschichte wesentlich mehr Raum ein als die wenigen Sätze über Hanna. Aber bei genauerem Hinhören gibt uns auch die Figur der Hanna einige Impulse zum Nachdenken. Drei davon möchte ich aufgreifen. Hanna wird als Prophetin vorgestellt. Sie ist eine, die etwas zu sagen hat. Propheten und Prophetinnen sind in der Tradition der Bibel Menschen, die sensibel auf die Zeichen der Zeit achten, sie wahrnehmen und auf dem Hintergrund der religiösen Überlieferung deuten können. Ihre Weisheit und Wahrhaftigkeit beeindrucken. Manchmal wirken sie verstörend und unbequem, weil sie anderen einen Spiegel vorhalten. In ihrem Urteil sind sie unabhängig von Meinungen und Mehrheiten. Oft sind sie ihrer Zeit voraus, weil sie Entwicklungen früher als andere spüren. Dass sie ein besonderes Charisma haben und eine intensive Beziehung zu Gott pflegen, ist für viele in ihrer Umgebung offensichtlich. Im Epheserbrief heißt es, die Kirche als Gemeinschaft der an Christus Glaubenden sei auf das Fundament der Apostel und Propheten errichtet. So wie es für den Zusammenhalt in der Vielfalt die verlässlichen Zeugen der Tradition braucht, so braucht es auch die mutigen Wegweiserinnen in die Zukunft. Wir wissen es aus der Kirchengeschichte und erleben es aktuell, dass das Zueinander von Amt und Charisma nicht immer ein Miteinander ist, nicht immer spannungsfrei. Es liegt an uns allen, die damit verbundenen Herausforderungen in gegenseitigem Respekt zu gestalten und auf die Propheten und Prophetinnen unserer Tage zu hören. Denn auch heute erleben wir Menschen, die wir als prophetisch wahrnehmen. Es können Personen sein, die durch ihr öffentliches Wirken bekannt sind, oder auch solche, die auf den ersten Blick eher unscheinbar auftreten, uns aber durch ihre Einsicht und Klarheit beeindrucken. Ich denke da zum Beispiel an Theologen wie Karl Rahner oder Hans Küng, die gemaßregelt und mit Verboten belegt wurden, weil sie Gedanken veröffentlicht haben, die heute zum Allgemeingut gehören. Oder an Wissenschaftlerinnen, die bereits vor mehr als 50 Jahren vor dem Klimawandel gewarnt haben. Vielleicht fallen uns auch Propheten und Prophetinnen ein, bei denen wir nur ungern und widerstrebend zugeben müssen, dass sie recht haben mit dem, was sie sagen und tun. Ein zweites: Hanna hat ihr Leben Gott geweiht. Als betagte Witwe gehört Hanna zu einer besonders verletzlichen gesellschaftlichen Gruppe zur Zeit Jesu. Wenn in der klassischen Rollenverteilung von Mann und Frau der Versorger, der Ernährer ausfiel, dann waren die Hinterbliebenen für ihren Lebensunterhalt ganz auf das dauerhafte Wohlwollen der Verwandtschaft und der Umgebung angewiesen, was unter Umständen sehr demütigend sein konnte. Die Aufforderung, sich besonders um Witwen und Waisen zu kümmern, durchzieht deshalb auch die Heilige Schrift wie ein roter Faden. Hanna ist arm dran. Sie war nur wenige Jahre verheiratet gewesen und Kinder, die als Erwachsene ihre Mutter unterstützen hätten können, scheint es auch nicht zu geben. In der damaligen Vorstellung war der Segen Gottes aber gleichbedeutend mit vielen Kindern und einem langen Leben. Hannas Mann war aber früh gestorben. Vielen Zeitgenossen und Genossinnen wird Hanna deshalb viele Jahre lang als von Gott verflucht gegolten haben. Sie war vermutlich oft mit Herablassung oder Verachtung konfrontiert. Welche inneren Kämpfe Hanna durchgestanden hat, bleibt ungesagt. Sie hätte wahrscheinlich allen Grund gehabt, verbittert zu sein oder Gott anzuklagen. Aber durch ihr Leben am Tempel wird für alle sichtbar, dass Gott die Mitte ihres Lebens ist. Hanna hat ihr Leben Gott anvertraut. Sie ist eine Zeugin dafür, dass der Glaube auch durch schwere Zeiten hindurchtragen kann. Jede und jeder von uns kennt alte Menschen, die in Treue ihre Beziehung zu Gott leben und gestalten, obwohl sie viel Schweres durchlitten haben und vielleicht noch durchleiden. Die Formen, mit denen sie ihre Frömmigkeit zum Ausdruck bringen, sind vielleicht nicht mehr unsere. Aber sie sagen durch ihr Leben: Gib nicht auf. Mach dich fest in Gott. Vertraue darauf, dass seine Liebe stärker ist als Leid und Tod. Ich lebe in einer Schwesterngemeinschaft, der es in Deutschland und Österreich so geht wie anderen Gemeinschaften auch. Es gibt wenig jüngere und viele alte Schwestern. Besonders berührend ist es zu erleben, wenn Jubiläen gefeiert werden, wenn die Schwestern ihre Gelübde bestärken oder erneuern. In all ihrer Unterschiedlichkeit als individuelle Persönlichkeiten sind sie für mich Zeuginnen dafür, dass ein gottgeweihtes Leben ein sinnvolles und erfülltes, aber auch ein frohmachendes sein kann. Ein drittes: Hanna geht auf andere zu. Im Text heißt es, sie trat hinzu, pries Gott und sprach über ihn zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Der Evangelist begnügt sich hier mit Andeutungen. Die Einheitsübersetzung ist an der Stelle ein bisschen voreilig, denn im griechischen Text ist vom Kind nicht die Rede. Wir vermuten nur aus dem Zusammenhang der Szene, dass Hanna wie Simeon wohl auch über das Kind spricht. Vor allem aber hat sie Grund, Gott zu preisen. Und sie teilt ihre Gefühle mit den Anwesenden. Die werden vorgestellt als Menschen, die unter der aktuellen Situation Jerusalems leiden und auf Erlösung warten. Dabei dürfen wir ganz konkret an die damalige politische Situation denken. Jerusalem ist von den Römern besetzt und die sind nicht zimperlich im Umgang mit der Bevölkerung. Die Sehnsucht nach Befreiung ist groß. Und wieder können wir nur vermuten und aus dem Zusammenhang schließen, dass auch Hanna in diesem Kind, das von Simeon als Licht für die Heiden und Herrlichkeit für das Volk Israel vorgestellt wird, den erhofften Retter erkennt. Hanna geht auf die Umstehenden zu, sie teilt sich mit und wird für die Zuhörenden zum Hoffnungszeichen. Später wird sich allerdings zeigen, dass die Erlösung anders aussieht, als die meisten sich das vorgestellt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Welche Sehnsucht wohnt in mir? Mit wem kann ich meine Hoffnungen, meine Ängste, meine Erwartungen teilen? Wir brauchen Menschen, denen wir uns mitteilen können, die uns zuhören und bestärken, die uns beistehen und ermutigen und manchmal auch korrigieren. Und andere brauchen uns, dass wir ihnen Zeit schenken, ihnen zuhören und sie ernst nehmen mit dem, was sie bewegt und beschäftigt. Kirche ist die Gemeinschaft, in der wir im Namen Jesu einander annehmen und unterstützen, weil Gott uns als seine Kinder angenommen hat. Wie Hanna für ihre Umgebung dürfen wir füreinander Prophetinnen und Propheten sein, Hoffnungszeichen und Zeuginnen dafür, dass Gott es gut mit uns meint.